steigt die AfD auf 28% bundesweit an, in Sachsen-Anhalt sogar auf 42. Ein Prozentpunkt vor der absoluten Mehrheit. Und jetzt denkt man bei den Parteien darüber nach, die 5%-Hürde abzuschaffen, um quasi die Spielregeln auf der Zielgeraden nochmal zu seinen Gunsten zu ändern. Sommer der Entscheidungen, Frühling der Entscheidungen, Herbst der Reformen. Und während Berlin sich mit sich selbst beschäftigt, unter einer abgehalfterten politischen Klasse steigt die AfD auf 28% bundesweit an, in Sachsen-Anhalt sogar auf 42. Die CDU stürzt auf 22, ist also substanziell schwächer und abgehängt, deklassiert von der AfD. In Sachsen-Anhalt steht die AfD bei 42%, wie schon erwähnt, ein Prozentpunkt vor der absoluten Mehrheit. Und jetzt denkt man bei den Parteien darüber nach, die 5%-Hürde abzuschaffen, um quasi die Spielregeln auf der Zielgeraden nochmal zu seinen Gunsten zu ändern. In Mecklenburg-Vorpommern fällt die CDU auf 10%, noch hinter die Linkspartei, die Mauermörderpartei, die eigentlich verboten gehört. Und in Sachsen scheint die Brandmauer zu bröckeln. Das ist kein Vorbote, sondern das ist der Wandel, der begonnen hat. Also der Kanzler hat uns ja jetzt, nachdem ja mit dem Herbst der Reformen letztes Jahr nichts wurde, einen Sommer der Reformen versprochen. Er geht jetzt so durch die Jahreszeiten. Vielleicht ist er ja der wiedergeborene Vivaldi und komponiert 4 Jahreszeiten. Aber keine von denen klingt irgendwie gut. Also das ist mehr so eine Art Disharmonie, die er da produziert und kein symphonisches, wunderschönes Werk wie das, was Vivaldi produziert hätte beim Thema 4 Jahreszeiten. Also der Kanzler dekliniert sich reformtechnisch oder reformunfähig durch die 4 Jahreszeiten. Und zwischendurch hören wir von der abgehalfterten Ex-Kanzlerin Merkel, er soll doch mehr Verständnis für die SPD aufbringen. Hört euch das an. Hört, hört, Leute. Also die Kanzlerin, die Deutschland ruiniert hat wie keine andere vor ihr, redet jetzt davon, dass Merz zu wenig Verständnis für Antifanten-Larsi, Baumschul-Babsi und Kommandoesken haben soll. Das ist schon irgendwie bemerkenswert. Also jetzt gehen die da in eine Krisensitzung die ganze Nacht. Ich weiß sowieso nicht, warum tagt man eigentlich durch die Nacht durch? Also was anderes als Aktionismus vorzutäuschen, passiert da ja nicht. Also wieso tagt man durch die Nacht durch? Das konnte mir noch keiner erklären. Ich habe das in meiner gesamten Beraterkarriere zum Beispiel nie gemacht. Ich weiß, manche Kollegen haben das gemacht, aber ich habe das nie gemacht. Das hat der Qualität des Ergebnisses keinen Abbruch getan, das nicht zu tun. Weil nachts, wenn irgendwann braucht der Mensch Schlaf und wenn er keinen kriegt, dann fängt er an zu halluzinieren. Also ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht eher das Ergebnis war. Halluzination. Vielleicht können die Herrschaften mit ihrem Schlafmangel sich jetzt einbilden, dass alles wieder gut wird. Und sie haben also jetzt die ganze Nacht getagt und zu keinem einzigen Punkt, in dem Deutschland Reformen bräuchte, irgendwas produziert. Aber Leute, aus einer größeren Perspektive ist es gut. Und zwar, weil diese reformunwillige und reformunfähige Regierung, wenn sie Stückwerk produzieren würde, wenn sie nur eine Minimalreform durchführen würde, dann würde das zwar den Absturz Deutschlands nicht verhindern, aber ein bisschen verlangsamen. Ja, das ist ja eine Frage der Geschwindigkeit auch. Also Reformen, die den Namen nicht verdienen, aber die aus deren Sicht den Namen verdienen und die den Leuten irgendwie was vorgaukeln, die würden dazu führen, dass Deutschland nicht ganz so schnell abstürzt. Aber umso schneller Deutschland abstürzt, umso härter der Aufprall wird, umso schneller kommen dann echte Reformen. Das ist nun mal so. Da haben wir schon oft drüber geredet an dieser Stelle. Das heißt also, aus der größeren Perspektive, dass Deutschland auf die Schnauze fallen muss, damit sein Volk aufwacht, war das eine gute Nacht. Also lasst sie so weitermachen. Aus dieser Regierung wird nichts Gutes mehr geboren werden, außer dass der Absturz Deutschland in die Katharsis bringt und die Katharsis der Heilungsprozess ist. Das Fieber, das eine Nation durchgehen muss, damit das Immunsystem der Gesellschaft die falschen Dinge, die falschen Viren, die sich im Kopf eingenistet haben, niederringen können. Also, aber es ist keine Überraschung. Natürlich, Antifanten-Larsi und Baumschul-Babsi bestehen ja auf ihren Themen. Merz ist nicht in der Lage, weder argumentativ noch sonst wie irgendwie dagegen anzugehen. Wenn er es könnte, könnte er es auch nicht durchsetzen, weil er sich ja jeden Ausweg verbaut hat. Er ist ja in der babylonischen Gefangenschaft dieser im Prinzip ökosozialistisch-marxistischen SPD. Und Markus Söder sitzt nebendran und schaut sich an, wie Merz sich selbst zerstört und bildet sich ein, dass er irgendwann mal quasi die Sache erbt, dass ihm dann irgendwann das Kanzleramt in den Schoß fällt, wie der Apfel, der Newton auf den Kopf gefallen ist, als er unter dem Apfelbaum gelegen hat. Das wird aber nicht passieren, Herr Söder, und das wissen Sie auch wahrscheinlich, wenn Sie darüber nachdenken, weil der Merz, wenn er sich richtig zerlegt hat, sodass die ganze Kiste auseinanderfliegt, dann wird die CDU zusammen mit der CSU noch vielleicht bei 12 bis 13% stehen. Sie sind ja auf gutem Weg dahin. Sie haben ja nur noch 22, gemeinsam haben Sie nur noch 22. Davon hat die CSU 4,9, also unter der 5%-Hürde. Und das heißt also, für die CDU bleiben 17 übrig gegen die 28 einer AfD. Und glauben Sie bloß nicht, dass das das Ende der Fahnenstange ist. Wenn Sie bei 12 bis 13 liegen, dann liegt die AfD bei 38, vielleicht bei 40. Und dann wird es lustig. Und der Tag ist nicht mehr fern. Sie sehen es ja in Sachsen-Anhalt. Da war die CDU auch noch viel stärker, hat viele Jahre den Ministerpräsidenten gestellt. Und jetzt, bis vor wenigen Jahren, war die AfD auch nur bei 20% dort. Jetzt ist sie bei 42 mit steigender Tendenz. Und das Wählerpotenzial der AfD im Gegensatz zu ihrem ist noch nicht ausgeschöpft. Also, wir werden keine Reformen sehen. Und wenn ich mir so recht bedenke, ist es eigentlich ganz gut. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und zwar, weil der erste Untersuchungsausschuss, der eingerichtet gehört, ist der über den Verfassungsschutz. Wir brauchen einen Untersuchungsausschuss über den Machtmissbrauch des Verfassungsschutzes durch den Verfassungsschutz und mit dem Verfassungsschutz. Soll heißen, der Verfassungsschutz hat seine eigenen Regeln missachtet, hat seine Macht missbraucht, ist gegen Bürger vorgegangen, gegen die er nicht vorgehen darf, und zwar aus politischen Gründen und nicht um seinem Auftrag, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen, gerecht zu werden. Das aus eigenem Antrieb hat er es teilweise gemacht und er hat sich instrumentalisieren lassen für die Politik der Kartellparteien. Und beides ist eindeutig illegal. Das ist der allererste Untersuchungsausschuss, den wir brauchen. Nicht nur im Bund, sondern auch in jedem Bundesland, wo die AfD über 25% kommt. Ein Ausschuss über den Machtmissbrauch durch und mit dem Verfassungsschutz und sowohl den Bundes- als auch den Landesverfassungsschutzämtern. Das Zweite, was wir brauchen, ist überall Corona-Untersuchungsausschüsse. Nicht so zahnlose Enquete-Kommissionen, wo dann vorne dran ein Kartellparteienmädel sitzt, die dann denjenigen, die kritisch die Sache betrachten, über den Mund fährt und ihnen die Redezeit abschneidet oder schnippische, dumme Bemerkungen macht, die genauso dumm sind wie das Mädel, was vorne dran sitzt, sondern einen echten Untersuchungsausschuss, wo Tacheles geredet wird und wo Falschaussagen strafrechtliche Konsequenzen haben. Das ist das, was wir brauchen. Überall, ja, Untersuchungsausschüsse zu dem Thema. Und dann brauchen wir einen Untersuchungsausschuss zum Machtmissbrauch der Europäischen Union und zur Überschreitung ihrer vertraglichen Grenzen beim Machen von Gesetzen, die dann angeblich alle einzuhalten haben. Es wird allerhöchste Zeit, dass dem ein Riegel vorgeschoben wird und im Zusammenhang mit dem natürlich auch Untersuchungsausschüsse über den ökonomischen Verfall Deutschlands durch die Korruption der Altparteien. Da ist genug aufzuklären, aufzudecken, zu untersuchen und den Leuten mitzuteilen. Also, was wir hier sehen, ist natürlich durch diese komplette Reformunfähigkeit der Regierung und dadurch, dass wir die nächsten Bürokratiewellen aus der EU ja immer weiter bekommen, dass das Nichtstun nicht nur ein Stillstand ist, sondern tatsächlich ein immer weiterer Rückschritt. Das heißt, es wird in den Rahmenbedingungen nicht besser, es wird schlimmer. Wir brauchen radikale Reformen, damit wir überhaupt auch nur den Müll, der da aus Brüssel kommt, kompensieren. Und das wiederum bedeutet, dass, wenn die sich nicht einigen, Deutschland noch schneller den Bach runtergeht. Worauf sie sich verständigt haben, sind Katastrophenmaßnahmen. Und zwar nicht Katastrophenmaßnahmen im Sinne, dass sie sie getroffen haben, weil die Katastrophe da ist, sondern es sind Maßnahmen, die die Katastrophe noch verschlimmern, vergrößern und überhaupt erst ins Leben rufen. Diese ganzen Kürzungen beim Thema Rentenversicherung, Krankenversicherung etc. Das sind Umverteilungsmaßnahmen, die die Kaufkraft der Leute einschränken werden. Das sind Umverteilungsmaßnahmen vom Leistungsträger weg hin zu den Merkelschen Goldstücken, an die das Ganze verschenkt wird. Mittlerweile dürften gut 10% der Leistungen in der GKV nicht mehr für Deutsche erbracht werden, sondern für Leute, die nichts einzahlen. Und das ist eine Umverteilung gigantischen Ausmaßes, die die Kaufkraft der Leute erodiert und die natürlich dann entsprechende Konsequenzen hat. Auch die Leistungsbereitschaft der Menschen einschränkt. Ja, die Ökonomie ist nun mal eine Wissenschaft der Anreize und nicht der Töpfe, die es umzuverteilen gilt. Und das bedeutet, die Reformunfähigkeit in Kombination mit schlechten Gesetzen, die umsetzen, was aus Brüssel an Vorgaben noch kommt und worüber wir ja überhaupt keine demokratische Teilhabe mehr haben. Es gibt sie einfach nicht. Das alles ist das Rezept, aus dem Deutschlands Untergang, nicht Niedergang, sondern Untergang gemacht wird. Und das Ergebnis wird sein, steigende Inflation, schrumpfende Wirtschaft, also Stagflation, fallende Realeinkommen, Aufzehren von Ersparnissen, Entwertung der Ersparnisse durch die Inflation, und Beraubung der Menschen in weiterhin ganz großem Stil. Und natürlich Umverteilung von den unteren 99% auf die oberen 0,01% Finanzoligarchie. Die wird weiterlaufen. Und das Ganze ist das Rezept, um Deutschland an die Wand zu fahren. Das Ergebnis, wenn Deutschland pleite ist, ist, dass es eine riesige Wertezerschlagung geben wird und dass die Blackrocks dieser Welt vor der Tür stehen werden und wie die Aasgeier die Trümmer für kleines Geld aufkaufen werden. Das ist das, was passieren wird.
Ja, Markus, ich muss ja auch sagen, solange das System noch funktioniert und es funktioniert.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de